I realized that you can't be sad about what's gonna happen. You have to be happy about what's happening. Like Mr. B said, enjoy it while it lasts because it's not gonna be here forever.
Have fun with whatever you're doing.
Just chillax and be you.
I learned to be who you wanna be and to be yourself and don't do anything that you don't wanna do.
Don't take stuff for granted and always like love stuff when you have it.
Cherish the moment.
No one can tell you you can't do anything.
So what I learned about being in chorus is not only harmonies and melodies and things to do with music. I also learned how to respect other people and respect their differences.
And everybody's the same, no matter what color or anything.
It's all about like producing energy for others and making people happy. Like that.
I learned that music is like medicine. It can heal like when you're at chorus, when we're at chorus, I could just be like angry about something, and then like when I'm singing, I just like completely forget about it.
Always give it your all and always be proud of yourself. And always know that there's someone to support you all the time.
Just to work hard, and if something's not going right, just to try harder to improve what you're doing.
So what does titanium mean to you?
To me, it's like no one has the power to bring me down and no one can tell me what not to do and what I can't do.
Titanium means that no one can bring me down and I am basically indestructible. I'm strong.
I'm my own person, so I don't really care. Like, I do things for myself. People try to bully me. I'm titanium. I don't let anybody stop me from doing what I want to. I don't let anybody stop me from following my dreams.
One, two, she knows what I'm talking about. Tell you, it is never the student's fault. It is the teacher's fault. That was all me. I'm sorry about that.
We like weird here.
I like weird. Yeah.
If I didn't like weird, I never would have let him in.
Oh. Here, weird is the cool.
Weird is cool is right.
Oh, yeah.
Me, I'm weird. Oh, I'm naturally weird because at home,
no,
when I'm on TV,
we know you're weird. It's okay. You don't. Alright, Nadia, I'm holding my breath because Nadia usually has some odd questions or comments. Let's see what comes out of Nadia's face this time. Yes, Nadia.
Did you know that you make making angry like fun?
You said something to me earlier about this place that really moved me. So what were you saying about?
I'm gonna really miss this place because this is like the place where I got like the opportunity like show off what emotions I have and then just sing, show my feelings
right.
And music and like move people and show some smiles.
What do you want to do when you grow up?
I want to take what I learned from here and then apply it to something really good and then use that to make a really good experience out of it and then say that I learned this from my
Aw, thank you, sweetie.
Alright, wait, what?
Komport Nummer 393, Bull Run Edgehill. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum heutigen nebligen 393. Komport, den ich am nebligen Freitag, dem 13. September 2013 aufgenommen habe. Tag 256. Oh fuck, meine Tageszähler. Mit Tageszählerarbeit ist ausgelaufen. Wir haben jetzt.
It is 9:46.
Jawohl, ja. Und neues Aufnahmegerät auf ein neues kaputtes Ohr. Aber hey. Was es damit auf sich hat, erzähle ich in Teil 3 am Ende. Und das Intro, da erzähle ich nur so viel. Das ist ein in dieser Woche rausgekommenes Video, weil diese Woche ja eigentlich das neue Schuljahr angefangen hat. Da habe ich mir dann ein Paket Botschaften rausgeschnitzt. Zusammen mit Botschaften, die ich schon länger liegen hatte, weil ich mir den schon rausgesucht hatte. Was es hier aber wieder auf und in die Ohren gibt, sind die üblichen drei Teile. Kompott besteht aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech mit, da war doch irgendwie eine Veranstaltung. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der es wieder ganz klassisch ein bisschen Regierung, relativ viel Krampf und ein bisschen Wirtschaft zu hören gibt. 13 Grad, foggige, naja, geht so. Cool Greetings. Die 13 Grad, Windchillen wie 14, Comfort Level wie 13. Der Wind macht irgendwas zwischen 6 oder 7 km/h aus dem Haus wäscht. Oder so. Das fühlt sich komisch an, wenn ich so früh wieder hier bin. Aber ja, so. Und dann hätte ich jedenfalls die unfähigste Regierung aller Zeiten, die dazugegebenermaßen nicht mehr so unheimlich viele Meldungen erzeugt, was vielleicht auch irgendwas mit einer gewissen Wahl zu tun haben könnte. Aber ein paar habe ich doch, nämlich erstmal Gläsericht. Irgendwie am Jahresanfang hieß es, die Staatsanwaltschaft würde gegen Gläsecker ein Verfahren eröffnen. Ja, jetzt kommt dann raus, in der Bestechungsaffäre um den ehemaligen Bimbis-Präsidenten Wurf muss sich auch dessen früherer Sprecher Gläsecker vor Gericht verantworten. Das Landgericht Hangover ließ entsprechende Anklagen gegen ihn und den Partymanager Schmidit zu. Die Staatsanwaltschaft wirft Gläsecker Bestechlichkeit vor. Er soll für eine Veranstaltung des Managers Sponsoren gesucht haben und dafür im Gegenzug von Schmidt, ich spreche den einfach mal knallhart nur mit DT, deutlich aus, zu Urlauben eingeladen worden sein. Der Prozess vor dem Landgericht Hangover beginnt am 9. Dezember. Bereits am 1. November steht Wuff vor Gericht. Ihm wird Vorteilsnahme zur Last gelegt. Wuff soll sich Oktoberfestbesuche in München teilweise von dem Filmproduzenten Grünewald bezahlt haben lassen. So, na, also ich meine irgendwie ein korrupter Haufen. So, das Spannende ist eigentlich, warum dauert es eigentlich ein Dreivierteljahr, zwischen die Staatsanwaltschaft wirft den Wunsch, eine Anklage zu erheben in Richtung Gericht und das Gericht nimmt diesen Wunsch dann an. Das ist der Teil, den ich da jetzt gerade mal nicht nachvollziehen kann. Ach, da hinten ein Krankenwagen. Man ist davon abgesehen, dass hier irgendwas brummt. Und auf Motorflugzeug würde ich nicht tippen, weil es Nebel zu tief. Also, warum dauert es irgendwie ein Dreivierteljahr zwischen Staatsanwaltschaft äußert den Wunsch, ein Verfahren zu haben und das Gericht bestätigt diesen Wunsch? Das ist der Teil, der mir da so überhaupt nicht nachvollziehbar rüberkommt. Und dann gibt es Kaudüringe, weil nämlich der Unionsfraktionschef Volker Gauder mehr syrischen Flüchtlingen in Deutschland Zuflucht gewähren wolle. Angesichts der dramatischen Situation in Syrien bin ich der Meinung, dass alle Bundesländer aufgefordert sind, weitere syrische Flüchtlinge aufzunehmen, faselte der CDU-Pöbletiker der Online-Ausgabe des Magazins. In der kommenden Woche landen in Hangover die ersten Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland, die der BIMP per Charterflug aus der Krisenregion holt. Die Regierung hatte sich im Frühjahr dann großzügig bereit erklärt, 5000 Flüchtlinge aus Syrien zusätzlich aufzunehmen. So irgendwie aktuelle Zahl, die wohl sinniger wäre, wäre mal ein Zehnfaches. Aber ja. So, und ja, die ersten Flüchtlinge aus Syrien sind dann auch angekommen. Da hat sich dann selbst Brüllrich nicht hingestellt und was von Ausländer raus gebrüllt. Oder wenn sie sich nicht integrieren, dann können sie ja wieder zurückgehen oder irgendwie ähnliches. Was man ja von dem Typen hätte erwarten können. Also ich meine, ansonsten lässt er doch keine Gelegenheit fallen, um nicht irgendwie rechtsextreme Propaganda zu verbreiten. Aber an der Stelle war er dann, hat ihm wohl irgendwer mal erklärt, dass es da mal nicht so passend wäre, Rechtsaußen-Propaganda zu machen. Ja, ist vielleicht auch sinniger. Aber schwupps, Dann gibt es hier noch Stäufer. Hatte Trollfer am Montag rausgelassen. Hey, guckt ihr auch alle nach Syrien gerade? Hättet ihr mal lieber nach St. Petersburg geguckt? Der G20-Gipfel hat nämlich das Ende des Datenschutzes für Konten und Steuerdaten beschlossen. Dass man nun in einem internationalen Standard entwickeln will, um Steuerdaten über Ländergrenzen hinweg automatisiert auszutauschen, ist zwar zu begrüßen. Also irgendwie, Steuerdaten international, ja, mal eins davon abgesehen, dass ich irgendwie ganz naiv davon ausgehe, das tun die doch sowieso schon. Vielleicht haben sie jetzt noch keinen Standard dafür, aber also, dass die das nicht tun, das halte ich erstmal für eine Behauptung. Ja, also mal eins davon abgesehen, die Geheimdienste schnorchen sowieso noch ganz andere Daten ab. Da sind Konto, Steuer, was weiß ich nicht, Bewegungsdaten noch sowieso mit dabei. Ja, also alle, die sie haben wollen, haben die Daten doch schon. Aber schön, dass Trollfer darauf aufmerksam macht, dass es da übrigens auch noch bei G20 da so eine kleinen, unwesentlichen Details gab. So, dann gibt es Betreuträge. Nämlich für mehr als 27.000 einjährige Kinder haben Eltern nach Recherchen der Zeitung bis Ende August bzw. Anfang September das umstrittene Betreuungsgeld beantragt. Bei einigen Eltern sorgt die Ausgestaltung des Gesetzes für Irritationen. Bislang wurde etwa jeder fünfte Antrag nicht bewilligt, wie die Zeitung schreibt. In fast allen Fällen liege die Ablehnung an den gesetzlichen Stichtag. Anspruch auf die zunächst 100 Euro Betreuungsgeld besteht nämlich nur, wenn das Kind am 1. August 2012 oder später geboren ist. Oder anders ausgedrückt, selbst die, die Betreuungsgeld haben wollen, verstehen es nicht richtig. Ja, Einzelfall bedauerlicher. Das ist ja mit Gesetzen noch nie passiert. Ja, aber hey. Also 27.000 Personen wollen die Herdprämie haben. Ja, schön das. So, dann gibt es hier noch Bestärkt. Das BIMBES-Kanzleramt startet nämlich die deutschlandweite Meldestelle für die Benzin- und Dieselpreise. Behördenchef Mund will sie auf einer Pressekonferenz in Bonn offiziell für den Probebetrieb freischalten. Was hat bei mir die Frage aufwirft? Moment. Ich habe irgendwie noch im Gehörgang Ende August, ne, da 31.08. sollten die Tankstellen an irgendwen da irgendwelche Daten melden. Wenn jetzt aber die Meldestelle gerade erst den Probebetrieb startet, wo sind denn die Daten bisher hin verschwunden? Haben die Tankstellen die Daten alle nach DevNull gemeldet? Und hätten sich damit das Melden auch genauso gut sein lassen können. Irgendwelchen Blödfug melden, einfach nur um mal zu gucken, wie Blödfug aussieht. Oder was? Also ich meine, was ist daran jetzt irgendwie so schwierig? Na, plus die Daten werden ja nicht öffentlich gemacht, sondern um an die Daten ranzukommen, muss man sich dann auch irgendwie wieder autorisieren lassen. So, was? Na, irgendwie vollautomatische Suche wäre irgendwie cool. Aber hey. Rund 14.000 Tankstellen in Deutschland übermitteln dann ihre Kraftstoffpreise an das Kartellamt. Dieses leitet sie an Verbraucherportale und Anbieter wie den ADAC weiter. ADAC? Wie spricht man eigentlich ADAC aus, wenn man mal trollen will? Ah, egal. Mit Smartphone-Apps und Navigationsgeräten sollen sich die Autofahrer über die Preise informieren und so die jeweils günstigsten Tankstellen ansteuern können. Das Bundeskartellamt erhofft sich dadurch mehr Wettbewerb auf dem von 5 großen Konzernen beherrschten deutschen Kraftstoffmarkt. Ich meine, das Wettbewerb auf einem von 5 Konzernen unter sich aufgeteilten Markt irgendwie funktionieren könnte, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ja, also zumindest versuchen kann man es ja mal. So, dann sind wir nämlich aus der Regierungsecke auch schon raus und kommen in der nicht ganz so kleinen Krampfecke an, die da erstmal mit dem Raubrösler losgeht. Weil FDP-Parteichef Philipp Rücktritt, Rösler, hat SPD und Grüne für ihre Steuerpläne kritisiert und den Parteien Raubrittertum vorgeworfen. Per Steinbrück steht alleine für Steuererhöhungen von 40 Milliarden Euro jedes Jahr, fasselte Rösler am Abend auf einer Qualkrampf-Veranstaltung in Hamburg. Hinzu kämen höhere Abgaben. All das zeige, Doppelpunkt, die Behauptung, die roten und grünen Steuerpläne würden nur wenige in unserer Gesellschaft treffen, sei schlichtweg gelogen, faselte der Vizekanz nicht vor rund 300 Zuhörern. Ja, Herr Vizekanz nicht. Sie haben doch, oder waren Sie nicht derselben Meinung wie Ihr damaliger Parteivorturner, dass nur ein einfacheres, gerechteres Blafasel-Steuersystem existieren dürfe? Dann zeigen Sie doch mal, Herr Rücktritt. Wo ist denn dieses einfachere, gerechtere und so weiter Steuersystem? Mal davon abgesehen, Herr Rücktritt. Ich habe da noch so Hinterkopf, eine Aussage von Ihnen, dass wenn nicht eine große Gesundheitsreform käme in dieser Amtszeit, dann wolle man sie nicht, Herr Rücktritt. Bitte deuten Sie auf das Bundesgesetzeblatt, wo diese große Gesundheitsreform drin versteckt ist, weil ich hab's ja am Auge, aber ich sehe die nicht. Ja, oder anders ausgedrückt, Abgang. Also Rösler hat da mal wieder Scheiße gelabert. Aber das ist ein Wahlkampf. Also von daher, da gibt es Merkaut, Kanzlerin Agenda Merkel, ringt nach eigenen Worten mit einer Einigung zwischen CDU und CSU beim Thema PKW-Maut nach der Wahl. Sie seien keine politischen Gegner, sondern Vorsitzende der Schwesterparteien CDU und CSU, fasselte sie in einem Springer-Erzeugnis. Die beiden Parteien hätten schon öfter unterschiedliche Vorstellungen gehabt und immer eine Lösung gefunden. Weder CDU noch CSU wollten, dass deutsche Autofahrer stärker belastet würden. Ja, eine Maut für Ausländer geht nur nicht. Na, das geht gar nicht. Da gibt es entsprechende EU-Regelungen, das könnt ihr einführen. Und dann müsstet ihr aber genauso wie bei der Vorratsdatenspeicherung sagen, ja, also wenn wir das jetzt einführen, dann wird uns ein Verfahren mit gigantischen Kosten drohen. Das können wir doch nicht machen. Na, bei der Vorratsdatenspeicherung habt ihr rumgebrüllt wie sonst was. Die müssen wir aber, und das ist ja alternativlos. Na, ist ja bis heute irgendwie noch nichts passiert in der Sache. Gar nichts. Ja, da gibt's da irgendwie ein Verfahren, das liegt da irgendwo rum. Aber mehr als, dass da irgendwo bedruckte Papiere rumliegen würden. Hätte ich nicht mitgekriegt von. Ne, hier das Mautgebrüll von Seehofer ist auch ein bisschen zu offensichtlich Wahlkampf. Na, ich gehe mal davon aus, das wird jetzt dann an diesem Wochenende, wenn er da am Sonntag in Bavarien gewählt wurde, wird dieses Gebrüll dann auch weniger werden. Na, weil also dann macht es ja keinen Sinn mehr, da irgendwie nachzubrüllen. Und von daher schauen wir mal. Allerdings sei eine PKW-Maut nur für Ausländer, wie sie CSU Chef Seehorst Hofer fordert, rechtlich schwierig. Das ist wie, wenn man sagt, ja, also auf der Erde Schwerelosigkeit herstellen. Das ist physikalisch schwierig. Ja, ein bisschen untertrieben. Das ist nicht rechtlich schwierig, das ist rechtlich unmöglich. Wobei, Schwerelosigkeit auf der Erde herstellen, naja, also wenn man so einen Fallturm. Sagen wir mal so, 5 Minuten in Schwerelosigkeit, ohne den Erdboden zu verlassen. Ist physikalisch schwierig. Tja. Ah ja. Ja, ich weiß nicht. Alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich. Tatü, tata. Schon wieder ein Krankenwagen. Oder ein Notarztwagen, wie auch immer. Dann gibt es die AF-Distanz U. Die Unionsparteien haben sich nämlich von der eurokritischen Partei Alternative für Deutschland abgegrenzt. Nochmal davon abgesehen, dass ich von der AfD den angeblichen schlimmen Überfall auf den armen Herrn Lucke nicht gerüchtet habe, weil da irgendwie ja die Polizei dann auch auf die Pressemeldung von der AfD reingefallen ist, dass Milliarden an vermummten Linksextremen einen schlimmen Terroranschlag gemacht hätten. Ja, und dann guckt man sich das Video, was da passiert ist, an und stellt fest, das waren Handvoll Leute, von denen 2 auf der Bühne waren. Der eine hat den da runtergeschubst, der andere hat irgendwas geworfen. Und erst als die Polizei vorbeiläuft, fangen Leute an, einen auf Giftgas zu machen. So irgendwie Tränengas abbekommenermaßen Effekte. Aber das waren die bösen Linksextremisten. Ja, also jedenfalls, die Unionsparteien haben sich von der eurokritischen Partei Alternative für Deutschland abgegrenzt. Die CDU-Vorsitzende Bimbis, Kanzlerin Merkel, sagte dem Springer-Papier, die meisten Menschen wüssten, dass die Gemeinschaftswährung gut für Deutschland sei und Arbeitsplätze sichere. Unionsfraktionschef Volker Kauder blubberte in einem anderen Papiererzeugnis, die AfD habe kein richtiges Programm. Naja, ich meine, richtiges Programm, ja, die AfD hat kein richtiges Programm, weil mehr als Ausländer raus und wir wollen die D-Mark zurück, haben die halt auch nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. So, auf der anderen Seite, naja, also selbst wenn man ein richtiges Programm hat, ne, wie hieß das da? Wehrpflicht beibehalten, Atomkraft wieder länger laufen lassen, na, waren so alles irgendwie Punkte, für die CDU mal stand. Vor 4 Jahren. So, und dann gucken wir uns mal an, was jetzt passiert ist und stellen fest, naja, diese Punkte, die hat die CDU unauffällig beiseite geschoben. So viel zu der Frage, was irgendwie Programmwert ist. Wenn das Programm dann mit der Realität kollidiert, ist das Programm genauso wenig wert. Als gäbe es da keins, aber ja. CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld warf der Partei vor, die Wirtschaftskraft Europas zu gefährden. Hasselfeld, ja. Na, also eine Rechtsaußen faselt gegenüber den Rechtsaußen. Popcorn? Derweil schoss AfD-Chef Lucke bei einem Einzug, schloss AfD-Chef Lucke bei einem Einzug in den Bimbistag Koalitionsgespräche mit der Union nicht aus. Ach, ist ja nicht putzig. Eine Partei, die bei realistischen Umfragen im Moment irgendwo bei 3% rumkrebst. Wie Koalitionsgespräche. Was soll das werden für eine Koalition? Eine knapp 5% FDP, eine knapp 5% AfD und eine, ja doch, könnte hinkommen. Irgendwas 40% vielleicht CDU, CSU. Könnte ganz knapp gerade so reichen. Auf der anderen Seite kann die Union sich das Leben auch billiger machen, indem sie den Stonebridge dann zu sich lädt, nachdem der Stonebridge dann irgendwann feststellt, dass er ja doch Opposition scheiße findet und unter Merkel dienen will. Und dann ist das Ganze wie die große Kotzerei, die wir beim letzten Mal hatten. Na, kann man die Verhandlungen dann irgendwie billiger kriegen. Aber eine überraschende Kehrtwende von CDU und CSU sei auch bei der Europolitik denkbar, faselt er gegenüber einem Magazin. Ja, also die Schnuller-Nazis, wie es Holgi so schön formuliert, sind sie nicht niedlich. Dann hat hier der hiesige Bürgermeister, der stellvertretende SPD-Vorblubbernde Scholz, seiner Partei in der Wirtschaftspolitik ein sozial-liberales Profil empfohlen. Die Spezialdemokraten sollten wirtschaftliche und soziale Fragen nicht als Gegensatz, sondern als Einheit begreifen, faselte er in einem Papier. Die FDP habe das sozial-liberale Erbe ausgeschlagen. Daher sei es nun bei der SPD gut aufgehoben. Nein, ist es nicht. Sozial ist die SPD allerspätestens seit Gerhard nicht. Na? Herr Scholz, wenn Sie uns irgendwie einen von sozial erzählen wollen, dann erklären Sie mir doch einfach mal, wie das denn zusammengeht, dass immer weniger Leute von dem, was sie mit ihren Mindestjobs, mit ihren Minijobs verdienen, überleben können. Na, immer mehr Leute haben Jobs, können davon aber nicht leben. Na, das ist das tolle Jobwunder, was Schröder hier verursacht hat. Ja, und wir sind so wettbewerbsfähig, ja, und was haben wir als Bürger davon? Irgendwie kann ich da nicht so richtig viel erkennen, was wir davon hätten. So, von daher, ja, ne, sozial ist, was Arbeit schafft, haha. Weil Arbeit macht, Herr Gottwin. Irgendein Effort. Seine Partei verfüge über eine große Zahl von Männern und Frauen, die wirtschaftlich pragmatisch seien. Und alle wüssten, dass Deutschland auch wegen der Reformen des spezialdemokratischen Kanzlers Schröder gut dastehe, betonte Scholz. So, oder anders ausgedrückt. Der macht auch noch nicht mal mehr darauf aufmerksam, dass mit der Einführung von Hartz IV vielleicht irgendwie Dinge, wie sagt man so schön, less than perfect sein könnten. Ja, ich meine, nö, wer noch nicht eingesehen hat, dass bei Hartz IV also mindestens einige Dinge scheiße gelaufen sind, der braucht gar nicht von sozial faseln. Aber ja. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gab es die Trittweitung. Der grünen Spitzenkandidingsbums Trittin hat sich nämlich für eine Ausweitung der LKW-Maut ausgesprochen, um mit den Einnahmen die Straßen zu sanieren. Die Abgabe sollte auch für Bimbis-Straßen erhoben werden, die genutzt würden, um die Autobahnmaut zu vermeiden. Trittin faselte dem Blatt, er sei für das Verursacherprinzip und die meisten Schäden verursachten Lastwagen. Ja, Mai. Um es mal höflich auszudrücken. So, dann mehr Pört. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich empört über die Missstände bei Leiharbeitern in Deutschland gezeigt. In der ARD-Sendung Wahlarena sagte die CDU-Politikerin am Abend auf der Schilderung, die Schilderung eines Zuschauers, der seit inzwischen 10 Jahren als Leiharbeiter für einen Automobilzulieferer arbeitet. Ich halte das für einen sehr krassen Fall. Motorflugzeug. Gibt's ja doch eins. Ich halte das für einen sehr krassen Fall. Wenn es mehrere Fälle über 10 Jahre gibt, bin ich bereit, mir das anzuschauen. Das kann nicht sein. Leiharbeit sei nicht für einen so langen Zeitraum gedacht. Sie kritisierte, dass die Wirtschaft immer wieder Ausweichmanöver suche. Seit wie vielen Jahren, Frau Merkel, kanzlerieren Sie da jetzt? Was? 8 Jahre? Und da ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass die Leiharbeit ausgenutzt wird, um Leute auszunutzen? Wie abgehoben leben Sie eigentlich? Haben Sie überhaupt mal Kontakt mit Bürgern? Oder schweben Sie immer 300 Meter über den Bürgern und wundern sich dann, dass die alle unter Ihnen sind? Keine Angst, die Frau wird nichts tun. Die will nur spielen. Sie will nur gewählt werden. So. Aber da darf einem dann schon auffallen. Okay, also, ne, wenn sie jetzt eine Überraschung macht. Oh mein Gott, die Leiharbeitsregelungen, die werden tatsächlich ausgenutzt, um Leute auszubeuten. Ne, das geht ja nicht. Ja, Entschuldigung? Also, das fällt Ihnen jetzt erst auf. Ja, was haben Sie eigentlich in den letzten 8 Jahren so gemacht? Na? Beziehungsweise, was haben denn Ihre jeweiligen Arbeitsminister in den letzten 8 Jahren so gemacht? Sich offensichtlich nicht um Leiharbeit und die Ausbeutung der Leiharbeiter gekümmert. Ganz offensichtlich. Aber, also, da jetzt einen auf Empörung machen, das fällt dann schon irgendwie in die Kategorie, noch dümmer haben wir es gerade nicht, ne? Und so, dann gab es auch Rösler, aber Bundeswirtschaftsminister Rösler hatte den großen IT-Unternehmen in den USA mangelnde Sensibilität beim Thema Datensicherheit vorgeworfen. Bei seinem Besuch im Silicon Valley in Kalifornien habe er den Eindruck gewonnen, dass für manche dort ansässigen Firmen der Primat der Politik kaum noch eine Rolle spiele, erklärte der FDP-Politiker einem Blatt. Rösler faselte, eine liberale Partei müsse daran denken, wie man dem Einzelnen Abwehrrechte gegenüber globalen Konzernen verschaffe. War da jetzt irgendwo Content drin und ich habe ihn glatt nur verpasst oder hat Rösler tatsächlich nur Bullshit gelabert? Bullshit im innersten Sinne. Ich tippe auf Letzteres. So, dann gab es Reformen, Kulturstaatsminister Neumann. Das dumme Arschloch hat nämlich eine zügige Reform des Urheberrechts gefordert. Der CDU-Politiker faselte in Berlin, das Thema solle in den Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl behandelt werden. Der Schutz der geistigen Umnachtung sei die Grundlage für alle Kreativen und Kulturschaffenden. Das dürfe man nicht Internetkonzernen wie Google überlassen. So, die Botschaft, die da irgendwie mich anspringt, ist eine weitere permanente Ausweitung sämtlicher Urheberrechte auf ewiglich. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und noch mehr Lügenschutzgeld. Also ich meine, wenn der Neumann irgendwas fordert, dann ist das in der Vergangenheit zumindest immer eine Ausweitung von irgendwelchen Exklusivrechten für Content-Mafia gewesen. Von daher kann man den irgendwie einfach mal in der Kiste drinnen lassen, man muss ihn nicht mehr rausholen. Also jetzt auch die F-Dumpel. Die FDP hat nämlich eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl endgültig ausgeschlossen. Der Parteivorstand belegte in Mainz einstimmig einen Wahlaufruf, in dem sich die FDP zur Fortsetzung der Kotzerei mit der Union bekennt. Zur Begründung hieß es, SPD, Grüne und Linke wollten eine Kehrtwende einleiten und aus Deutschland eine Bevormundungs- und Verbotsrepublik machen. So, was die FDP jetzt schon wieder macht, was irgendwie ganz viele Parteien machen, ist vorher festzulegen, dass ihnen scheißegal ist, was die Wähler wollen. Sie werden nur mit dieser Partei da koalieren. So, und was, wenn jetzt aber mit der Partei da keine Mehrheit zusammenkommt? Was, wenn irgendwie, ganz blöd, FDP und die Union zusammen nur auf 45% kämen? Was dann? Dann sind sie aufgeschmissen, können sie leider nicht regieren. Ja, tut uns leid. Wir haben gesagt, wir werden nur mit denen regieren. Nee, also dann regieren wir halt nicht. So wird es natürlich nicht kommen, aber ich finde es irgendwie immer wieder putzig, wenn Parteien sich vor einer Wahl festlegen, mit wem sie denn wie regieren wollen. Mein Verständnis von Demokratie war eigentlich, dass es da nur eine einzige Instanz gibt, die entscheidet, wer regieren soll. Und das ist der Bürger beim Wählen. Und zwar irgendwie die Gemeinschaft von der Bürger, also alle der Bürger, die da wählen gehen. dass jetzt irgendwie die FDP sich festlegt, auf gar keinen Fall mit den Roten und den Gelben reden zu wollen. Ach nee, die Gelben sind ja selber. Mit den Roten und den Grünen reden zu wollen, finde ich schon putzig. Nicht, dass irgendwie der Verdacht bestehen könnte, dass die irgendwas erreichen könnten. Mal davon abgesehen, bei irgendeiner Umfrage sind es jetzt auch schon wieder unter 5% gewesen. Was aber irgendwie gemeinerweise nicht heißt, dass sie auch unter 5% bei der Wahl sind. Aber sonst könnte man ja die Wahl schon mal als verloren für sie geben. Aber hey. So, dann kommen wir in der Wirtschaftsecke an. Da gab es erstmal Transporteur. Höhere statt niedrigere Spritpreise durch die neue Meldestelle für Kraftstoffe. Befürchteter Unternehmer und Wissenschaftler Holger Hädrich hat in einer Studie gemeinsam mit der Schweizer Universität Gallen die Wirkung der Markttransparenzstelle untersucht. Sie mache den Markt nicht nur für die Autofahrer transparent, sondern auch für die Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber. Die Tankstellen könnten so noch einfacher ihre Preise an die örtliche Konkurrenz anpassen. Ja, aber wer glaubt eigentlich, dass sie das nicht ohnehin schon tun? War es nicht sogar so, dass es irgendwie Berichte gibt, dass Tankstellenpächter mit entsprechender Fernglas oder sonst wie Ausrüstung untersuchen, wenn sich die Preise der Konkurrenten vor Ort ändern und das dann nach Hause telefonieren? Mal davon abgesehen, dass die Konzerne zu Hause auch miteinander reden. Da brauchen wir mal keiner erzählen, die reden nicht miteinander. Also von daher eben, ja. Da gibt's Hypoalperett. Die EU-Kommission hat nämlich Milliardenhilfen für die österreichische Krisenbank Hypoalper Adria genehmigt. Wie ein Blatt meldet, geht es um bis zu 5,4 Milliarden Euro. Im Gegenzug soll die Bank einige Töchter abstoßen. Bislang ist dies jedoch nicht gelungen. Was passiert, wenn die EU diese Auflage nicht eingehalten, wenn diese EU-Auflage nicht eingehalten wird, sagte Brüssel nicht. Die Entscheidung ist laut hier Lost in Europa bemerkenswert, weil Österreich bisher als Musterland der Eurokrise galt. Zudem zeigt sie, dass wir in Euroland immer noch die Falschen retten, nämlich Banken und nicht Bürger. Hypoalper Adria, das war doch das Ding, wo eine gewisse bayerische Landesregierung. Herr Seehofer, welche Partei regiert doch gleich in Bayern seit wie lange? Da eine größere Summe versenkt hat. Dann gibt es die Rom-U. Die EU-Kommission will nämlich die Roaming-Gebühren bei Handytelefonaten im Ausland, einem Gerücht zufolge bis Juli 2016, ganz abschaffen, berichtet das Magazin. Die zuständige EU-Kommissarin Nelly Kroes hatte vor kurzem bekräftigt, es bleibe das Ziel, die Roaming-Gebühren loszuwerden. Die EU-Kommission will übermorgen einen Gesetzentwurf für den Telekommarkt beschließen. Darin sollen laut Magazin die Anbieter unter anderem verpflichtet werden, auch Einjahresverträge anzubieten. Gab es am Sonntag. Also ja. Na, Roaming-Gebühren abschaffen, aber dafür werden dann die Inlandspreise umso höher, oder was? Aber, plus irgendwie, wie war das? Netzneutralität finden die auch nicht lustig. So irgendwie ein Mehrklassen-Internet verkaufen soll in Ordnung sein. Ja, danke, keine weiteren Fragen. Dann gibt's eine Greflation. Griechenland steckt nämlich wegen der andauernden, schweren Wirtschaftskrise in der Deflation fest. Griechenland steckt vor allen Dingen in der Deflation fest, weil, Totsparen koste es, was es wolle. Angeordnet ist. Na, aber ja. Im August seien die Verbraucherpreise gemessen am harmonisierten Verbraucherindex im Jahresvergleich um 1,3% gesunken, teilte die Statistikbehörde Elstadt mit. Im Juli hatte es einen Rückgang von 0,7% gegeben. Sinkende Verbraucherpreise über einen längeren Zeitraum werden als Deflation bezeichnet und gelten als Hemmnis für die konjunkturelle Entwicklung der Konsumenten und Unternehmen. Ausgaben hinauszögern. Sie könnten darauf spekulieren, dass die Preise weiter fallen. Ja, ach. Oder anders ausgedrückt, ja, auch dieses Totsparen ist scheiße. Ach. Na, das macht dann halt eine Deflation. Deflation wollen wir auch nicht. Ja, sowas. Da gibt's eine Baugnose. Die Bauwirtschaft verabschiedet sich nämlich nach einem schwachen ersten Halbjahr von ihren Jahreszielen. Tschüss. Die Branche hatte einen Umsatzplus von nominal 2% im Vergleich zu 2012 erwartet. Das werde man voraussichtlich nicht mehr erreichen, sagt der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie, Michael Knipper, einer Zeitung. Insbesondere der lange Winter habe der Branche das Geschäft vermiest. Ja, der lange Winter und die Tatsache, dass wir eine Euro-Rezession haben. Die ist übrigens auch immer noch nicht wirklich vorbei. Aber hey. Dann gibt's ein Fra-Fehlzit. Frankreich wird nämlich nach Einschätzungen von Finanzminister Moscovici im laufenden Jahr seine Haushaltsziele verfehlen. Das Defizit werde etwas höher ausfallen als die bisher vorhergesagten 3,7% der Wirtschaftsleistung, sagte er im französischen Radio. Bereits Ende Juni hatte die Regierung eingeräumt, dass das Ziel wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage und wegbrechender Steuereinnahmen nicht erreicht werden kann. Die EU-Kommission räumte Frankreich im Frühjahr mehr Zeit ein, um seine Finanzen unter Kontrolle zu bringen. ja, was wir hier schon wieder daraus lernen dürfen, Totsparen hilft nicht. Ach. Dann gibt es FTS-Juridik. Nämlich in der Europäischen Union gibt es offenbar Bedenken gegen die geplante Finanztransaktionssteuer in einem juristischen Gutachten der EU. Heißt es, das Vorhaben, was, 8.40 Uhr, ja. Das Vorhaben sei nicht mit dem EU-Vertrag vereinbar und verstoße auch gegen internationales Recht. Die Bundesregierung erklärte allerdings, sie halte an den Plänen fest. Man gehe davon aus, dass die rechtlichen Bedenken bald ausgeräumt werden könnten. Innerhalb der EU haben sich 11 Länder darauf verständigt, eine Steuer auf Börsengeschäfte einzuführen. Einzelheiten sollen im Laufe des Jahres festgelegt werden. Ja, also das klingt für mich wie, also eigentlich wollen wir das ja alle gar nicht mehr. So, lasst es mal einfach unauffällig unter den Tisch rutschen, das merkt schon keiner. Ja, so viel zu dem, ihr wollt es doch. Dann pisst der Arbeitgeberpräsidingsbums Hundet mal wieder auf den Teppich und hat eine Begrenzung der Subventionierung von erneuerbaren Energien gefordert. Er sagte der Presse, er plädiere für einen Förderstopp für neue Windräder und Photovoltaikanlagen. Um den Strompreis zu bremsen, sei zudem eine Senkung der Stromsteuer ein möglicher Weg. Hundet kritisierte die Beschlüsse zur Energiewende als voreilig. Zudem sei die Umsetzung unbefriedigend. Ja, dass ihm keiner abgeht dabei, wenn irgendwie AKWs abgeschaltet werden, das ist mir jetzt persönlich aber mal sowas von gleichgültig. Aber ja, also, waren das nicht Hundet, der irgendwie auch verlangt hatte, dass die AKWs länger laufen sollten? Irgendwie sowas war da doch. Der hat doch von Anfang an rumgebrüllt und auf den Perser gepisst. Weil er halt nicht stubenrein ist. Aber ja. Infla 1,5. In Deutschland hat sich die Inflation wieder verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im August im Vergleich zum Vorjahr um 1,5%. Im Juli hatte die Inflationsrate noch bei 1,9% gelegen. Der langsamere Anstieg ist nach Angaben der Statistiker vor allem auf günstigere Benzinpreise zurückzuführen. Lebensmittel hätten sich hingegen spürbar verteuert. So. Lebensmittel muss normalerweise jeder kaufen, Benzin, jeder, der irgendwie mit einem benzingetriebenen Fortbewegungsmittel fahren will. So, und nachdem Benzinpreise irgendwann auch im öffentlichen Nahverkehrpreis landen, kommt man an denen nur sehr begrenzt vorbei. Also man kann die ganze Zeit Fahrrad fahren, ja, dann kann einem das egal sein. So, und dann gibt es ja noch den Nichtschwung, geklaut bei Lost in Europa. Gestern Mittag. Das Ende der Rezession in Euroland ist schon wieder am Ende. Deutschland, Frankreich und Italien rechnen mit einer erneuten Abkühlung der Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft wächst zwar noch leicht, aber ein echter Aufschwung sieht anders aus. Wer die deutsche Presse liest, könnte meinen, es brummt in Deutschland. Politiker und Medien vermitteln im Wahlkampf den Eindruck, dass es uns toll geht, jedenfalls besser als den anderen. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Deutschland dürfte dieses Jahr gerade mal um 0,5% wachsen. Im aktuellen dritten Quartal wird schon wieder eine Abkühlung erwartet. Das Jobwunder basiert auf prekären und schlecht bezahlten Stellen im Portemonnaie, kommt der deutsche Aufschwung ohnehin nicht an, wie die Nachdenkseiten mal wieder belegen. Noch mauer sieht es bei Nummer 2 und 3 der Eurozone, Frankreich und Italien, aus. In Italien geht die längste Rezession aller Zeiten unvermindert weiter. Frankreich hat gerade seine Prognose für 2014 runtergeschraubt. Das heißt nicht nur, dass das Heer der Arbeitslosen weiter wachsen wird. Das heißt auch, dass die Vorgaben der EU-Kommission zum Defizitabbau schon wieder Makulatur sind. Zudem steigen die Renditen auf Staatsanleihen wieder. Besonders deutlich ist dies in Italien, wieder mal wegen Berlusconi, aber auch der Bund bekommt das zu spüren. Deshalb vermutet er, dass von Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble verkündete Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in weite Ferne rückt. Der Schuldenabbau gelang ja nur wegen der niedrigen Zinsen, gespart wurde in Berlin kaum. Aber das wagt natürlich keiner zu sagen. Im Wahlkampf klammern sich alle an den Mythos von Powerhouse Germany, von dem die Wirtschaft brummt und die Menschen Honig lecken. Die bittere Wahrheit kommt wie immer erst hinterher raus. Ja, Überraschung. Ne, irgendwie das Todsparen, was wir allen anderen vorschreiben, machen wir aber ja nicht. Ja, so. Ach komm, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt's eine kleine Überraschung, nämlich ein Fighter. Ja, und zwar PS22 2012 Gym Class Heroes zusammen mit PS22 der Live Fighter. 5 Minuten 8 ist der dann lang. Weil, ja, passt immer noch. Und warum ich hier den Chor unauffällig verstecke, erzähle ich in Teil 3. Und hat vielleicht auch was mit einem Intro zu tun, aber ja. So, und dann gibt es zwei Kabarett-Podcasts vom WDR, nämlich erstmal den Schmiedle, der am 2.9. zum Düll Duell in 3 Minuten 80 ins Benehmen gesetzt hat. Gefolgt von einen Tag später, am 3.9., hat sich nämlich der Herr Pispas zum Duett in 2 Minuten 37 ins Benehmen gesetzt. Und nachdem sich Pispas auch auf Schmiegler bezieht, kann man die auch einfach mal beide zusammen hier in den Podcast werfen. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht so unheimlich wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion geben zu wollen auf das, was ich hier so vor mich hingebrabbelt habe, wäret ihr herzlich eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel eine E-Mail an compiblog@gmail.com verschicken könntet, einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 393 Teil 2 einzustellen oder einen Tweet oder App.net-Post an den jeweiligen Account @compot zu richten. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Fighter in Live und den Herren Schmiegler und Pispas und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. This next song got a special little surprise for you guys. How many of you guys out there have ever felt like an anecdote? Or felt looked over? Or how many of you guys out there have ever been backed up in a corner by somebody insecure with themselves? Okay.
WDR 2. Wilfried Schmickler.
So, da bin ich wieder. Denn heute ist Montag, der 2. September. Das heißt, ab sofort ist es an dieser Stelle und um diese Zeit wieder allerhöchste Eisenbahn für die Montagsfrage. Und die lautet, am Tag nach dem TV-Ereignis des Jahres natürlich, haben Sie gestern Abend zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr Ihren Fernsehapparat eingeschaltet? Haben Sie? Na, dann waren Sie ja live dabei beim großen, ach was sag ich, beim gigantischen, beim einzigartigen, beim ultimativen Duell der Kandidaten. Im Gegensatz zu mir. Ich war mit meiner Frau lecker essen. Ja, Sie hören richtig, ich bin einer der wenigen Menschen, die sich diese unerträglich aufgeblasene Wahlkampfsendung nicht angeschaut haben. Und wissen Sie auch warum? Weil ich mich bei meiner Wahlentscheidung nicht beeinflussen lasse. Nicht von Peer Steinbrück und von Angela Merkel, schon gar nicht. Ob der SPD-Kanzlerkandidat es geschafft hat, den Pudding an die Wand zu nageln, oder ob die Kanzlerin ihren kantigen Herausforderer achtkantig vor die Gummiwand hat laufen lassen, ist für mich als Wähler genauso uninteressant wie die Bratwurstwerbung für mich als Grillfleischkonsumenten. Wissen Sie, wenn es nach mir ginge, dann könnten sich die Parteien den Wahlkampf komplett schenken. All die albernen Fernseh- und Radiospots, für deren Inhalt die Werbeagenturen der Parteien allein verantwortlich sind. All die hässlichen Plakate mit den hohlen Phrasen und retuschierten Überraschungseierköpfen. Und natürlich auch all die Kundgebungen in den Innenstädten, auf denen die Leithammel vor ihrer Herde die abgedroschenen Parolen wiederkäuen. Also ich könnte da gut und gerne drauf verzichten. Neben meinem Klingelschild hängt seit neuestem ein Zettel mit der Aufschrift, bloß keine Hausbesuche. Und wegen mir müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in den Fußgängerzonen auch nicht die Beine in den Bauch stehen. Ich brauche keine Heißluftballons, keine Billigkugelschreiber und keine verwelkten Blumen. Alles unnötiger Aufwand und rausgeschmissenes Geld. Denn worum geht es am 22. September? Nun ganz einfach um die Frage, ob die amtierende schwarz-gelbe Bundesregierung auch in den nächsten 4 Jahren im Amt bleibt. Und um diese Frage zu entscheiden, muss ich mir als Wähler doch einfach nur anschauen, was diese Regierung in der letzten Wahlperiode tatsächlich geleistet hat. Und wenn ich damit zufrieden bin, na dann wähle ich die schwarze Partei der Merkel-treuen Christen oder ihren gelben Wurmfortsatz. Bin ich allerdings der Meinung, es sei allerhöchste Zeit für einen Regierungswechsel, mache ich mein Kreuz logischerweise bei einer der Oppositionsparteien. Und all die Wahlberechtigten, die behaupten, bei den etablierten Parteien handele es sich inzwischen nur noch um politisch gleichgeschaltete Vereinigungen von Lobbyistenknechten, die setzen eben ein Zeichen und wählen eine Protestpartei wie die Piraten oder bleiben einfach zu Hause. So einfach ist das. Ich persönlich werde natürlich wählen gehen. Und ich weiß auch schon was. Ich hatte ja 4 Jahre Zeit, mir ein Urteil zu bilden. Das habe ich gemacht und mich gestern Abend dafür belohnt. Mit einem fernsehfreien Sonntagabend beim Griechen. Kann ich nur empfehlen.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. 2 Tage sind vergangen, seit das bekanntlich wahlentscheidende TV-Duett zwischen Sterkel und Meinbrück auf 4 Sendern gleichzeitig übertragen wurde und noch immer diskutieren die Experten, wer schöner gesungen hat. Ich muss zugeben, dass ich da genauso wenig mitreden kann wie der Kollege Schmickler, weil auch ich mir lieber einen schönen Abend gemacht habe. Ich finde, jeder Mensch, der bereit ist, sich eine solche Veranstaltung anzusehen, sollte dafür anständig bezahlt werden. Wenn unsere Spitzenpolitiker für das Halten von Vorträgen bis zu 15.000 Euro pro Stunde kassieren, sollte das Aushalten dieser Vorträge ähnlich hoch entlohnt werden. Ohne Bezahlung macht es überhaupt keinen Sinn, sich durch eine solche Veranstaltung Lebenszeit stehlen zu lassen. Denn wer zu denen gehört, die ernsthaft erwartet haben, dass am Sonntagabend von Steinkel und Merkbrück irgendetwas Neues zu hören sein würde, gehört mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu den 45% der unter 30-Jährigen, denen laut Umfrage noch nicht mal bekannt ist, dass im September eine Bundestagswahl stattfindet, beziehungsweise er oder sie gehört zumindest zu den 58%, die bis heute nicht wissen, wie unser Wahlrecht mit Zweitstimme und Erststimme überhaupt funktioniert. Wer aber zu den 42% gehört, die unbeirrt glauben, dass die Erststimme die entscheidende Stimme ist und man die Zweitstimme traditionell ruhig wie einen abgenagten Knochen als Trostpreis der FDP hinwerfen kann, der hätte sich das Trauerspiel erst recht ersparen können. Ihre Erststimme können nämlich nur wenige Auserwählte in 2 besonderen Wahlbezirken des Landes an Steinmerk und Kehlbrück vergeben. Alle anderen können ihre Erststimme nur Personen geben, von denen sie glauben, dass sie genau das tun werden, was Brückmerk und Kehlstein am Sonntag versprochen haben. Und weil inhaltlich eh längst alles Wurst ist, Denn wer ist nicht für stabile Renten, faire Löhne, weltweiten Frieden, Sicherheit, Chancengleichheit und Wohlstand für alle, dreht sich die Bewertung des TV-Düls vornehmlich um Kategorien wie wer wirkte aggressiver, wer wirkte souveräner, wer wirkte sympathischer, beziehungsweise meine alte Lieblingskategorie, wer war besser als erwartet. Wenn der bestellte Handwerker nicht 2 Tage, sondern nur 6 Stunden zu spät kommt, dann war er besser als erwartet. So gesehen kann auch das Wahlergebnis aus meiner Sicht nur besser als erwartet werden. Bis neulich.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.